Ja, hallo. Servus. Moin. Ich bin Florian, sitze aber immer noch in Hamburg, deswegen ist eher für mich das Moin das Wichtige. Und ja, ich produziere und ich moderiere den echte Papa-Podcast und nichts anderes mit dem Papa-Podcast. Und das mache ich zusammen mit...
Oh, ich bin auch noch dran. Ich dachte, du würdest das jetzt komplett übernehmen, die Moderation. Gut, nee, dann fange ich mal an. Ich sag Moin Moin, ne? Das sagt man nämlich als Hamburger.
Das ist schon zu viel Gelaber, sagen wir jetzt Hamburger.
Achso, okay, gut. Naja, und an der anderen Leitung hattest du, glaube ich, gesagt, den Ball nehme ich wieder auf. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas, 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 Papas.
So.
Du bist heute in deinem Sommerhaus, ne? Wenn ich das so richtig sehe.
Sommerhaus der Stars, genau. So. So, dann lass mal die Frage rüberwachsen.
Ja, habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Circa 5 Sekunden, aber war mir sofort klar, ich wollte dich schon immer mal fragen, Marco, hast du schon mal so richtig aufgeräumt in deinem Leben? Und da meine ich jetzt nicht den Müll, wobei doch, man könnte auch sagen, hast den Müll rausgebracht, hast den Staub gewischt, hast den Fußboden gesaugt,
okay,
und gewischt.
Okay, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Lass mich kurz antworten. Also, ich bin bei uns in der Familie derjenige, der immer den Müll rausbringt, glaube ich. Oder zu 90%. Aber im übertragenen Sinne, und darauf will ja deine Frage hinaus, muss ich sagen, dass es vielleicht in mir drin noch die ein oder anderen verstaubten Ecken gibt, die man ruhig mal abstauben könnte. Und ich könnte auch gerne mal eine Tüte Müll vor die Tür stellen.
Ich merke schon, du bist der absolute Deep Talker.
Das, das, ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst und du hast recht, aber also da habe ich, glaube ich, noch also ein bisschen Arbeit vor mir. Aber ich erkenne die Notwendigkeit und sehe auch, was sie bringt, glaube ich. So.
Sehr schön. Das passt sehr gut zu unserem Gesprächspartner heute.
Genau. Das ist nämlich der Ramon Schlembach, ist Psychologe und hat sich darauf spezialisiert, aufzuräumen bei den Leuten.
Zu helfen. Er ist sozusagen die Marie Kondo für den Verstand.
Das ist ja großartig, Flo. Ja, genau. Der Ramon sagt nämlich so, guck dir mal deine Kindheit an, schau, was da gelaufen ist und schau, was da vielleicht ein bisschen schief gelaufen ist und mach dir diesen Problematiken bewusst und dann wird es nicht nur dir besser gehen, sondern auch deinen Kindern. Und das ist es ja, was wir hier wollen beim echten Papas Podcast. So, das längste Intro der Welt, glaube ich, jetzt wirklich,
oder? Das sagst du jedes Mal.
Ja, das sage ich jedes Mal, weil das von Mal zu Mal auch länger wird. Und deshalb müssen wir jetzt mal die Beine in die Hand nehmen und sagen, hallo Ramon, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Wir freuen uns total.
Moin Ramon.
Moin Moin. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du gekommen bist, weil du hast ein Thema mitgebracht, über das haben wir tatsächlich noch nie gesprochen, obwohl es eigentlich so total auf der Hand liegt, finde ich. Und vielleicht mal als Einstiegsfrage, ich habe im Internet einen Text von dir gelesen und da hast du tatsächlich geschrieben, dass Väter heutzutage vor größeren Herausforderungen stehen als Mütter. Natürlich aus deiner Sicht als Psychologe, aber vielleicht magst du noch mal kurz erläutern, wie du das eigentlich meinst.
Also tatsächlich würde ich das gar nicht so überpauschalisieren, weil ich würde behaupten, im Zweifel haben die Mütter schon eine krasse Herausforderung. Ja? Die sind meistens die erste Bezugsperson. Ich sehe das bei uns auch. Wir haben ja selber 2 kleine Kinder, aktuell 3,5 und 6. Und die letzten 6 Jahre war Mama meist noch mehr gefordert als Papa. Was ich da gemeint habe, ist tatsächlich, wenn man sich historisch anschaut, wie Jungen erzogen werden, und wie die Rolle des Mannes häufig gesehen wurde, dann war sie früher eher die Rolle des Versorgers. Und heute dreht sich ja aber so ein bisschen die ganze Sicht auf die Dinge. Also Papas wollen irgendwie mehr verfügbar sein. Die wollen mehr vom Leben der Kinder mitbekommen. Wenn ich aber selber auf eine bestimmte Art und Weise aufgewachsen bin, also ich sage immer, alles, womit Kinder in ihrer Kindheit aufwachsen, ist erstmal ihre Normalität. Wenn ich also historisch gesehen eher als Junge so erzogen werde mit, ein Indianer kennt keinen Schmerz und reiß dich mal zusammen, oder wenn es schlimm ist, so im Sinne von, sag mal, bist du ein Mann oder eine Memme, dann fällt mir das vielleicht als Erwachsener nicht ganz so leicht, auch wenn ich das möchte, auf bestimmte Gefühlsausbrüche der Kinder entspannt zu reagieren, um nicht das Gleiche zu machen wie meine Eltern. Aus dieser Sicht habe ich das eigentlich kommentiert.
Okay, du hast gesagt früher und heute. Also lässt sich das beziffern in einen Zeitraum an Jahren? Seit wann ist da so eine, seit wann es gekippt ist, sage ich mal? Oder seitdem sich da Väter anders definieren?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil es gibt nicht so einen Cut. Ich glaube, das geht halt durch, also es gibt zum Beispiel in meiner Elterngeneration, zum Beispiel mein Vater war, glaube ich, nicht so dieser stereotypische kalt und ich gehe nur arbeiten und ich bin nicht interessiert, Papa. Und genau andersrum ist es aber auch, dass es theoretisch in meiner Generation das noch gibt. Also das heißt, es gibt aus meiner Sicht nicht einen klaren Cut. Was aber klar ist, also wenn wir jetzt mal einen großen Sprung nach hinten machen, sagen wir mal, die Weltkriege, ja, also zwei, drei, vier Generationen nach hinten, da war das Rollenbild halt schon wirklich noch ganz anders. Also muss man einfach sagen, aus psychologischer Sicht. Und das ist heute anders. Also ich habe zum Beispiel zwei Freunde, sind beides Psychotherapeuten, verheiratet, zwei Kinder und er ist öfter zu Hause. Also er macht mehr Kinderzeit als sie. Hätte es früher so einfach nicht gegeben. Es war einfach anders aus meiner Sicht.
Du hast gerade diese Sätze genannt, die jeder von uns mal irgendwo gehört in seiner Kindheit, ne? Der bekannteste, ein Indianer kennt keinen Schmerz. So, das sind ja so sogenannte Glaubenssätze. Ne? Das sind ja quasi irgendwie so die Strategien, die uns unsere Eltern einimpft haben, damit wir quasi in diese Situation herumschippern können, nämlich wenn es Schmerz, dann die Zähne zusammenzubeißen. Mit was für Glaubenssätzen bist du denn so im Kindesalter konfrontiert worden oder wie bist du aufgewachsen? Mit welchen? Kannst du dich erinnern? Kannst du die benennen? Weil die meisten Menschen können sie ja nicht benennen. Die wissen ja noch gar nicht, dass sie überhaupt, wobei sie es eigentlich tun, ja im Glaubenssätzen hinterher rennen.
Also das ist, es gibt ja, also ich möchte jetzt mal positiv betonen, wir können aus unserem Elternhaus ja auch positive Glaubenssätze mitbekommen.
Absolut. Die sind nicht wertend gemeint, ja.
Aus dem Stehgreif fallen mir zwei Sachen ein, die, glaube ich, nicht ganz so optimal für meinen persönlichen Werdegang waren. Ich bin ja selbstständig. Mein Schatz und ich, wir haben sogar mehrere Firmen zusammen. Und was ich damals zum Beispiel mitbekommen habe, weil das immer wieder Sätze waren, die in meinem Elternhaus gefallen sind, war über das Thema Geld zum Beispiel, es geht ja immer nur ums Geld. Das subkommuniziert ja, dass es schlecht ist, wenn man sich, also wenn es ums Geld geht oder wenn man sich für Geld interessiert. Was auch viel bei mir passiert ist, ist so ein Gedanke, es geht immer auf die Kleinen. Also sobald es in irgendeiner Form eine Macht im Balance gibt, ist das schlecht. Es sind einfach Glaubenssätze, die waren nicht böse gemeint, die waren einfach da. Ja, andere Glaubenssätze, dieses, ach, lass das mal, Schatz, sei mal vorsichtig. Oder, ach nee, mach das nicht, du kannst das noch nicht, du bist zu klein. Hören so viele und es ist nicht böse gemeint. In der Regel wollen die Eltern, die Großeltern uns nur beschützen. Ja, ich bin mit meinem Sohn in Sachsen gewesen, bei meiner Oma, also bei der Uroma. Und dann hat die nette Dame im Haus, also mein Sohn hat einfach diese, kennt ihr die Treppenhäuser, da sind so sechs Stufen und dann will jedes Kind, besonders die Jungs, wollen halt immer runterspringen. Ja, mein Sohn, ich weiß nicht, wie alt er war der 3 oder 4, ich weiß es nicht, wollte halt da runterspringen und gleich die nette Dame, nein, nein, mach das nicht, das ist gefährlich. Dann habe ich aber ruhig gesagt, Schatzi, wenn du dir das zutraust, mach. Weil ich das halt nicht möchte. Weil ich weiß, alles, was wir immer wieder gesagt bekommen, kann uns beeinflussen. Und jetzt nochmal, um diese spezifischen Glaubenssätze, die ich aus meiner Kindheit erzählt habe, zu benennen. Ich musste, also ich bin in der Familie aufgewachsen, da war grundsätzlich erstmal das meiste in Ordnung. Wir hatten aber wirklich nicht viel Geld, so dass ich zum Beispiel als Jugendlicher auf diese große Klassenfahrt, die meistens in der 8. Klasse machen, alle Schulkinder sind mitgefahren. Nach Lorette Mar ging es damals. Wollte ich auch gerne mit und die hätte 250 Euro gekostet und es war für mich nicht möglich. Es war für uns nicht möglich. Ich konnte da nicht mitfahren. Und das war prägend für mich, jetzt nicht mega schlimm, aber es hat dafür gesorgt, dass ich dann ein Interesse entwickelt habe. Ich wollte das hinkriegen irgendwie, dass mir das in Zukunft nicht mehr so geht, dass ich irgendwie finanziell besser dastehe. Und jahrelang habe ich das aber nicht hinbekommen, bis ich geschnallt habe, ah, guck mal, da sind Glaubenssätze. Weil ich gehört habe, es geht immer nur ums Geld oder immer auf die Kleinen, habe ich irgendwann festgestellt, ach, guck mal, ich habe Angst. Ich habe nicht nur Angst vorm Scheitern, sondern ich habe Angst, das hinzukriegen, weil was ist, wenn meine Familie mich dann nicht mehr mag, wenn ich nicht mehr dazugehört? Und das ist die Macht von Glaubenssätzen. Und das ist bei mir jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es gibt Tausende, die wir gar nicht wissen, dass wir sie haben.
Ja. Ich finde es so spannend, weil man muss kein Esoteriker sein, um zu merken, was einen von Dingen abhält, die man, also wo man sich jahrelang irgendwie auch als Jugendlicher oder als junger Erwachsener abstrampelt und irgendwie immer wieder feststellt, ey, ich krieg's nicht hin, ich schaff's nicht. Was hält einen ab? Manchmal sind's Glaubenssätze.
Du hast ja gerade gesagt, deine Kinder sind 3 und 6. Wann hast du denn als Vater eigentlich als erstes mal gemerkt, dass du da an deine Grenzen stößt?
Als mein Kind geboren wurde.
Das war ja relativ früh. Okay, ich fühle es mit. Das ist so.
Also, musst du gleich mal ausführen.
Ich habe ja mit der Geburt gar nichts zu tun gehabt in dem Sinne, ne? Aber ich war wirklich kaputter als Clara. Ja, also Clara ist die Mama unserer Söhne. Und schon alleine die eine Nacht Schlafmangel hat mich komplett außer Gefecht gesetzt. Natürlich dann auch die Vorfreude und die Aufregung. So, und dann war dann unser Sohn zu Hause. Dann war die erste Nacht richtig schlimm. Und ich saß, wir haben ein Foto von mir, wie ich da sitze wie ein Zombie. Und da habe ich erkannt, dass Clara wahrscheinlich viel härter im Nehmen ist als ich. Aber das war mehr so dieses Körperliche, dieser Schlafentzug und so weiter und so fort. Aber auch emotional geht's dann los, ne? Weil das ist auch aus Prägungssicht sehr interessant. Wir Erwachsenen, also alle von uns sind geprägt durch unsere Vergangenheit, durch unsere Kindheit und Jugend, ja? Im positiven wie im negativen Sinne. Viele Erwachsene schaffen es aber, sich ihr Leben so hinzuorchestrieren, dass sie nicht mehr auf so viele Schmerzpunkte treffen. Einige kriegen das nicht so gut hin und die merken das immer wieder. Das sind dann meistens die Leute, die dann auch sich Hilfe suchen. Und viele Leute kriegen es gut umschifft. Und sobald Kinder da sind, kannst du davon ausgehen, dass du die nicht mehr umschiffst. Weil du dann auf einmal nämlich nicht mehr immer das machen kannst, was du willst und dich dann zurückziehen kannst, wenn du es brauchst und dann Pause machen kannst. Das funktioniert alles nicht.
Aber dann sag doch mal, wo war da bei dir der erste Moment? Weil sozusagen tatsächlich mit Schlafentzug haben wir ja alle zu kämpfen. Das ist. Aber wo hast du deinen ersten Umweg gemacht? Oder gemerkt, dass du hier an einem Weg bist, wo du nach links und rechts könntest.
Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also, was für mich spezifisch war, das haben Clara und ich vorher auch in unserer Beziehung schon gelebt. Ich habe gesagt, Clara, das hat nichts mit dir zu tun, aber weil ich bin, wie ich bin, würde ich gerne 1 bis 2 Abende die Woche alleine woanders verbringen. Ich brauche die Zeit für mich, weil ich merke, wenn ich immer umgeben bin von der gleichen Person, auch wenn sie meine Partnerin ist, bin ich genervt. Das hat nichts mit dir zu tun, mit mir zu tun. So, das konnten wir also gut regeln. Kommt das erste oder das zweite Kind, kannst du das natürlich knicken. Das heißt, da, wo ich es dann direkt gemerkt habe, ist, ich war viel mehr am Limit. Ich hatte keine Chance, in regelmäßigen Abständen meine Batterie aufzuladen. Und ich wurde gereizter. Ich hatte weniger Geduld. Ich hatte schlechtere Laune. Und Clara, ich weiß das noch, da war unser Sohn ungefähr 3, 4 Monate alt. Da meinte sie, Ramon, ich erkenne dich gar nicht wieder. Dich hat früher nichts aus der Fassung gebracht. Nichts hat dich in irgendeiner Form beunruhigt oder sonst irgendwas gemacht. Und jetzt bist du ständig auf Spannung. Stimmte. Also es war auch nicht so schön zu hören. Stimmte aber. Ja. Das ist so ein Beispiel und auch noch ein direktes Beispiel. In meiner Familie ging das häufig so, es wurden klare Ansagen gemacht, mach das so, Junge, mach das so. Also es wurde ganz klar gesagt, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und was machen Kinder aber typischerweise? Die haben extrem, also auf eine natürliche Art und Weise, eine gute Fähigkeit für sich selber einzustehen. Wenn du dann sagst, jetzt lass mal Zähne putzen gehen, kommt dann, nee, ich will erst spielen. Und das heißt, Kinder wollen gerne auch machen, was sie wollen. Und da habe ich auch gemerkt, das war am Anfang, besonders am Anfang, schwierig für mich, wenn dann ständig gegengeredet wurde, weil das ja im Grunde auch etwas war, was bei mir in der Kindheit nicht ging. Und wenn ich dann an meinen Grenzen war, hat mich das schneller, sauer gemacht oder wütend gemacht, als ich wollte.
Du hast gerade das angesprochen mit, dass du einmal die Woche Zeit für dich brauchtest, weil dir dann, ja, sagtest du, eine Person dann irgendwann dauerhaft auf die Nerven geht. Hast du das mal beleuchtet, woran das vielleicht liegen kann?
Ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass das so ist. Aber wie ich ja vorhin jetzt gerade schon gesagt habe, in meiner Familie wurde sehr stark geformt. Und das aber auch aus Fürsorge, ne? Also dieses, ich meine, das beste Beispiel ist meine Oma, ist meine Lieblingsoma gewesen in meiner Kindheit, ne? Also ich war da total gerne. Dann war ich da als Student, ich weiß gar nicht, war ich 22, 24, keine Ahnung, also ein junger, erwachsener Mann. Und dann bin ich jetzt zu Besuch, ich habe damals in Berlin gewohnt, bin dann nach Sachsen gefahren zu ihr. Und dann ist es 22 Uhr und dann sagt sie mir, so Junge, jetzt ist schon 10 Uhr abends, jetzt gehen wir ins Bett. Und ich musste drüber lachen, ja, weil Oma, ich bin erwachsen, lass mich doch mal. Aber das ist sinnbildlich für meine Familie. Es wurde mir sehr geformt. Du musstest immer irgendwie mitmachen. Mach das so, Junge. Als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mich nicht gleich im psychologischen Bereich selbstständig gemacht, sondern ich habe noch eine andere Firma betrieben vorher im Internet, kam immer von meiner Oma, Junge, wann willst du denn mal echtes Geld verdienen? Weil die hat natürlich nicht verstanden, was ist ein echtes Geld, ne? So, aber ich glaube, dass das, ich musste immer viel mitmachen, ich musste immer viel in Anführungsstrichen funktionieren und deswegen habe ich auch heute, einer meiner größten Werte ist Freiheit, ich bin nicht umsonst selbstständig, ich lasse mir heute nicht mehr so gerne sagen, mach das so, ja, und ich glaube, dieses mal Zeit für sich haben ist halt auch mein Weg gewesen, um gut zu sagen, ja, da will jetzt auch mal keiner was. Und so habe ich das balanciert quasi. Heute ist das übrigens, wenn ich das mal hinzufügen darf, heute ist das gar nicht mehr so, ne? Also wir haben heute ein Haus und da haben wir halt ein, zwei Zimmer mehr. Und es reicht tatsächlich schon, dass ich einfach in dieses Zimmer hier gehe. Das ist mein Büro und gleichzeitig meine Männerhöhle, so nach dem Motto. Und das reicht anscheinend auch. Das hatten wir bloß damals nicht.
Ja, spannend. Habe ich auch.
Ja.
Du hast gerade von Gefühlen auch gesprochen, als deine Partnerin gesagt hat, ich erkenne dich nicht wieder und du bist da sehr angespannt, was ja schon ein Stück weit eine Sichtbarkeit von Gefühlen ist, aber es ist auch mal ein klassisches Klischee, aber warum fällt es Männern heute immer noch so schwer, Gefühle zu zeigen, also im Vergleich zu Frauen? Hängt das noch ein Stück weit mit unserer Sozialisierung zusammen und denen der Eltern?
Ja, logischerweise. Weil wenn mir, also das ist jetzt übrigens, wir sagen jetzt mal klischeehaft, den Männern geht's mehr so und den Frauen weniger. Ja, tatsächlich kann es aber auch Frauen so gehen, weil es einfach davon abhängt, wie ich aufwachse. Und wenn ich aber wenn ich weine, ständig als Zicke oder als anstrengend bezeichnet werde, oder wenn ich irgendwie frustriert bin, auf mein Zimmer geschickt werde, oder wenn ich als Junge weine, sage, ne, also bist du ein Mann oder eine Memme, dann lernt das Kind ja eine Sache oder eigentlich sogar zwei Sachen. Wenn ich emotional bin, dann finden Mama und Papa mich nicht so toll. Also dann gibt es eine Art Bruch in der Beziehung und das wollen wir nicht. Das Wichtigste, was Kinder wollen, ist die Verbindung zu Mama und Papa. Ja. Also das heißt, ich lerne, da gibt es unter Umständen einen Bruch zu meinen Bezugspersonen und ich lerne ja auch, anscheinend ist das nicht in Ordnung. Sonst würde Papa nicht ständig ausrasten oder Mama mich nicht ständig auslachen. Das heißt, mit diesen Gefühlsregungen verbinden wir dann unter Umständen, ich bin nicht in Ordnung, Schamgefühle oder einfach Angst, dass Mama dann wieder oder Papa dann wieder wütend wird. Und deswegen lernen die Psyche, ich sage mal, die Psyche hat eine große Aufgabe, und zwar unser Überleben zu sichern. Und was lernt sie dann ganz schnell? Das mache ich mal lieber nicht. Das halte ich zurück, weil sonst endet das meistens schlecht für mich. Und das ist, wenn ich so aufwachse, egal ob ich Mann oder Frau bin, dann fällt mir das im Erwachsenenalter schwerer. Also ich habe Coaching-Teilnehmer, die kommen zu mir und die sagen, ich erinnere mich an einen jungen Mann tatsächlich, der sagt, ich kann Gefühle gar nicht zulassen. Ich kann es nicht zulassen. Er hatte auch eine krasse Kindheit, muss man sagen, ja. Das geht aber auch Frauen so. Also das ist nicht geschlechtsspezifisch. Was ich aber glaube, was geschlechtsspezifisch ist, ist, dass einfach historisch die Tendenz mehr da war, den Jungs nicht die Gefühle zuzustehen. Die nicht haben durften.
Ja. Ramon, mich würde ja mal in diesem Zusammenhang interessieren, warum wir eigentlich so viel reproduzieren, was uns in der Kindheit widerfahren ist. Warum ist die so prägend? Ich meine, es gibt auch andere Lebensphasen, die eigentlich mich prägen müssten, aber letztendlich läuft es immer wieder auf die Kindheit hinaus. Warum?
Also Fakt ist, du hast recht, das möchte ich jetzt gerne einmal der Vollständigkeit halber sagen. Wir sind in jedem Alter prägbar. Ja, ich bringe sogar mal ein klassisches Beispiel, wo das im Erwachsenenalter sehr gut sein kann. Ich bin meinetwegen 35, ja, bin seit 7 Jahren in der Partnerschaft und dachte so, das ist es und ich liebe ihn so sehr, ja. Und nach 7 Jahren Partnerschaft finde ich raus, ach du Scheiße, der hat mich seit Woche 2 an betrogen. Und das ist ja total erschütternd. Mein Weltbild, also mein Männerbild wird unter Umständen, es kann natürlich auch das Frauenbild sein, logischerweise, ne? Aber in meinem Beispiel jetzt, das Männerbild wird total in Frage gestellt. Ach du meine Güte, kann ich Männern trauen? Ich selbst frage mich, kann ich mir noch trauen? Wie kann ich das nicht gesehen haben jahrelang? Wie habe ich den ausgewählt? Das kann so sehr erschüttern, so sehr prägen, dass ich unter Umständen mich nicht mehr einlassen kann in Zukunft. Und da war ich jetzt nicht 3 oder 5 oder 7, sondern da war ich halt 35, als das passiert ist. Also das ist grundsätzlich möglich. So, jetzt ist es aber so, warum kommt vieles aus Kindheit und Jugend? Weil umso jünger wir sind, desto mehr nehmen wir alles als wahr an. Weil umso jünger wir sind, desto weniger Referenzerfahrungen haben wir. Wenn Mama mir dann mit 7 oder vielleicht noch jünger, mit 4 immer sagt, ja, und wegen dir ist Mama jetzt wieder traurig. Ja? Oder wegen dir streiten sich Mama und Papa wieder. Oder du bist so anstrengend. Oder was auch immer dann gesagt wird. Dann ist das meine Normalität. Dann kommt beim Kind an, oh Mist, vielleicht liegt es wirklich an mir. Wohingegen ein Mensch, der mehr Lebenserfahrung hat, der könnte dann unter Umständen verstehen, ah, wenn jemand mit dem Finger auf mich zeigt, zeigen 3 Finger zu ihm zurück. Vielleicht hat es auch mehr mit Mama zu tun, dass sie das sagt und nicht so viel mit mir. Aber das fällt ja vielen Erwachsenen schon schwer. Ja. Aber deswegen sind wir prägbarer in der Kindheit, weil das meiste, was wir dort erleben, ist erstmal unsere Normalität.
Ich erinnere mich an meinen Sachkundeunterricht Mitte der 90er. Da sagte damals die Lehrerin, da hatten wir auch das Thema, weiß ich nicht, Sozialisierung oder so, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Ein
Bullshit. Ich weiß nicht, ob ihr mit den Spruch mal gehört habt. Ja,
kenne ich auch.
Total, also der ist mir so hängen geblieben, weil ich gedacht habe, ja, okay, ist halt so. So, ich muss jetzt lernen, man muss jetzt viele Dinge noch schnell lernen, bevor ich dann irgendwann nichts mehr lerne. Ich habe erst im hohen Alter irgendwann mitgekriegt, dass das nicht der Fall ist. Aber da manche Dinge, ich habe in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, wenn man so eine Seerose betrachtet, dann hast du Probleme, an die Themen ranzukommen, die ganz weit unten in der Wurzel drin stecken. So, ne? Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, warum ist Emotionalität für Kinder denn so wichtig?
Ich sage immer, also das ist jetzt meine persönliche Meinung tatsächlich, ja? Ich sage immer, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Das heißt, wenn ich mit Gefühlen aufwachsen darf, ist das meine Normalität. Wenn ich Kinder lernen wirklich extrem viel in ihrer Kindheit, ja, und können gut lernen. Und wenn ich schon dort lernen kann, wenn ich traurig bin, ist das nicht das Ende der Welt. Ja, wenn ich wütend bin, ist das völlig in Ordnung. Was ich nicht machen darf, ist unbedingt Leute beleidigen oder bewerfen mit Sachen, okay, aber wütend sein, gar kein Problem. Ich behaupte, die meisten Menschen kriegen Probleme mit Emotionalität, wenn sie sie nicht rauslassen dürfen. Weil dann fangen wir auf einmal an. Kennt ihr das? Ihr habt eine Verletzung irgendwo im Körper und dann macht ihr eine Schonhaltung. Und dann gibt's Probleme woanders, weil ihr die Schonhaltung macht. Im Grunde ist das psychologisch gesehen das Gleiche. Weil ich irgendwie Probleme habe mit bestimmten Emotionen, weil ich sie versuche zu vermeiden oder weil ich Angst vor ihnen habe oder sonst irgendwas oder weil ich irgendwie verinnerlicht habe, die sind nicht in Ordnung, fange ich an, irgendwelche Ausweichhandlungen zu machen und mache dann eventuell Dinge nicht, die ich eigentlich will, bringe mich anderweitig in Schwierigkeiten oder In dem Sinne, keine Ahnung, weil ich gar nicht über meine Gefühle reden kann, verlassen mich reihenweise meine Partnerinnen, weil sie sagen, der ist ein Holzklotz. Und deswegen, Emotionen gehören zum menschlichen Dasein dazu und deswegen macht es Sinn, zu verstehen, die sind alle gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also, wisst ihr, warum viele von uns das denken oder kennt ihr das? Pass auf, geiles Bild. Meine Tochter, 3,5, ist auf der Straße und weint wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht genau, was das der Grund jetzt da war. Vielleicht ist sie mit dem Fahrrad irgendwie umgekippt oder irgendwie sowas in der Art. Und dann kommt ein altes Ehepaar, ganz lieb, ganz fürsorglich, geht hin. Und was machen die als erstes? Wein doch nicht. Ja, genau. Wein doch nicht. Ist alles gut. Und das machen die nur aus böser Absicht. Eigentlich wollen sie eher erklären, es ist nichts Schlimmes. Und warum machen die das? Weil die meisten schon in ihrer eigenen Kindheit genau sowas bekommen haben. Weil viele Erwachsene können es nicht aushalten, wenn jemand weint. Kennt ihr die Männer, die, wenn ihre Frau weint, gleich in Panik geraten, ach Scheiße, was mache ich jetzt? Hier, nimm das Taschentuch und dadurch, dass ich relativ regelmäßig mit Weinen konfrontiert bin, konnte ich dann irgendwann verstehen, ja, okay, das ist auch nur ein weiterer Umstand des Lebens. Das ist nicht schlimm.
Ganz kurz noch, ja. Emotionalität als solche, das, was ja von der Gesellschaft akzeptiert wird, ist ja die positive Emotionalität.
Ja.
Es ist Freude. Weinen aus Freude darf man. Ne, so, aber aus Schmerzen und all dem anderen halt nicht. Oder Wut. Ich glaube, Wut ist halt immer noch so. Das ist so die Arschloch-Emotion, die niemand fühlen darf, weil Wut ist halt blöd und zerstört.
Aber das ist sehr schade, finde. Ja, aber weißt du, was interessant ist? Und ich kann das auch teilweise verstehen. Weil was leider häufig mit Wut einhergeht, ist anderes zerstörerisches Verhalten. Ich schlag auf Dinge ein, ich beleidige Menschen, ich mache die runter, ich werf nach denen. Das ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Weil wenn man es ganz genau nimmt, wenn einer nur dasteht und sagt, und lässt einfach die Wut raus, dann passiert niemandem was. Und das ist das, was aus meiner Sicht völlig in Ordnung und manchmal sogar notwendig ist. Was aber, wovor Leute dann auch immer so ein bisschen Angst haben, ist, weil die haben schon oft Wut erlebt mit Gewalt und Aggression. Und das ist halt das, was problematisch ist, ne? Deswegen, wenn mein Sohn, das ist heute viel seltener der Fall, ist ja auch größer, ne, kann anders mit seinen Emotionen umgehen. Aber früher ist, wenn Kinder lernen, erstmal frustriert zu werden, mit Frustration umzugehen, dann werden sie auch oft wütend. Und ich habe meinem Sohn immer wieder, wenn ich versucht habe, das zu begleiten, gesagt, hey, lass raus, du darfst wütend sein, mach ruhig. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn du mich haust. Also wenn er dann mich hauen wollte und so. Ne? Und ich trenne das dann. Und dann lernt das Kind auch, ist zumindest jetzt meine Behauptung und meine Erfahrung, wütend sein, okay. Bestimmtes anderes Verhalten, nicht okay. Ist nicht das Gleiche.
Was würdest du denn einem Vater antworten, der sagt so, wir haben zu Hause eine Arbeitsteilung. Meine Frau macht alles Gefühlige, kümmert sich um die Gefühlswelt der Kinder und ich repariere das Fahrrad. Was verpasst man dadurch oder was verpassen die Kinder dadurch?
Das ist schwierig pauschal zu beantworten, weil, was heißt denn das? Also, wenn das bedeutet, der Vater freut sich nicht mit dem Kind mit, wenn es ein Tor schießt beim Sport, ja, oder dass der Vater ist nie irgendwie stolz und zeigt nicht, dass ich stolz bin, also wenn er ganz emotionskalt ist, so robotermäßig, ja, das ist natürlich problematisch. Aber wenn beide Elternteile da sind und einer ist halt ein bisschen weniger emotional und die andere hat eine höhere emotionale Bandbreite, halte ich das erstmal für nicht das Riesendrama. Ja? Ich sehe Super Daddy halt auf eine andere Art und Weise. Ich sehe einen Super Daddy schon als, der darf auch mal tough sein und der darf auch mal sich stark machen und seine Familie beschützen. Aber ich sehe den auch halt lachend mit den Kindern über den Boden rollen und Gefühle zeigen. Ja, also ich finde das toll. Ich bin auch so einer. Ich sage meinen Kindern ständig, dass ich sie liebe. offen auch. Und ich habe letztens zum Beispiel im Restaurant, fand ich total geil, saß ein Vater mit seinem 4-jährigen Sohn. Der Sohn hatte aus Spaß so eine Motorrad-Kopfhörer, ne, was man manchmal beim Motocross braucht, auf. Und dann haben die mir so das Spiel gespielt, der Sohn hört ihn nicht. Und dann hat der Vater ganz laut gesagt, ich liebe dich. Das ganze Restaurant hat das gehört. Und ich wollte mir aufstehen und klatschen, weil ich das geil finde. Ja. Wir haben dann auch noch mit ihm uns unterhalten. Das finde ich super. Ja, weil das trauen sich viele nicht. Die sagen vielleicht mal, hab dich lieb oder so, ne? Aber mal so ein echtes Liebesbekenntnis finde ich mega.
Du meinst, das trauen sich viele Väter nicht.
Ja.
Okay. Ja, aber ja. Kann ich gleich mal eine nächste Frage dran anschließen? Wie gelingt es denn Vätern, ihre Gefühle gegenüber ihren Kindern mehr Ausdruck zu verleihen?
Gute Frage. Ich glaube, die Basis dafür ist erstmal, kann ich schon meine eigenen Gefühle erkennen und kann ich sie benennen? Also ich kann euch sagen, ich habe einen Mentor, einen alten Psychotherapeuten aus Australien, den Michael, der hat mir mal die Aufgabe gegeben damals, Ramon, geh ins Internet und such dir mal bitte 50 Gefühlswörter raus. Und das ist das Interessante, was wir auch im Psychologiestudium gelernt haben. Frauen wachsen ja sowieso auf mit einer höheren Nutzung von Sprache und Männer reden viel weniger. Das kennen wir ja, diese, ne, aus der Klatschpresse, diese Berichte. Da ist was dran. Und wenn mir aber die Worte fehlen, kann ich gar nichts benennen. Also selbst wenn ich mit meinen Gefühlen umgehen könnte, wenn ich sie nicht benennen kann, kann ich auch nicht sagen, wie es mir gerade geht. Dann kann ich auch meinem Kind nicht helfen. Also wenn ich zu den Kindern oder wenn unsere Kinder emotional sind und wir wollen denen helfen, dann macht es Sinn einzusteigen mit, hey, ich sehe gerade, du bist traurig, oder? Ich helfe den Kindern, mit Emotionen umzugehen, indem ich ihnen erstmal beibringe, wie man sowas benennen kann. Und wenn ich als Papa das machen möchte, muss ich das selber können. Also ganz pragmatischer Tipp für alle Papas, die sagen, da habe ich Nachholbedarf, geh ins Internet, such dir mal Gefühlswörter, sorry.
Oder kurzer Tipp, keine Werbung, sondern einfach, weil wir es auch zu Hause haben, ein gutes Gefühl. Kennt ihr einen guten Plan? Diesen Tagesplaner? Kalender? Und die haben sozusagen für Kinder ein gutes Gefühl. Das ist sozusagen ein Tagebuch, wo sie eben genau das, was du sagst, wir sind jetzt keine 50 Gefühle, aber lass es 25 sein, die immer mit so einer kleinen Figur dann eben visualisiert sind. Und du kannst, oder die Kinder können dann sozusagen die Fragen beantworten, was hat dir heute am meisten Spaß gemacht oder bereitet und wie geht es dir denn? Um dann eben frühzeitiger genau in diese Reflexion zu kommen, in die wir vielleicht einfach viel zu spät reingekommen sind.
Ja, das finde ich auch super. Ne? Also das wäre an der Oberfläche, wenn ich einfach mal ein bisschen besser das können möchte, ist das ein guter Weg, solche Hilfsmittel. Und erst wenn ich das Gefühl habe, ja, okay, ich kann gar nicht mich der Emotion nähern, weil ich zum Beispiel mich nicht traue, weil ich viele Leute verdrängen ja Gefühle, weil das schmerzhaft ist zum Beispiel. Wenn ich jetzt Gefühle zulasse, wer weiß, was dann alles hochkommt. Und da ist das Problem ja, wenn man die immer verdrängt, wird man die nie los, dann fahren die immer hinter einem her, wie die Blechdose hinter dem Hochzeitsauto. Und in diesen Fällen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht nähern, weil das ist zu gefährlich oder was weiß ich, dann sollte ich das mal also richtig aufarbeiten. Weil wenn ich da dann wieder merke, oh, das ist alles gar nicht das Ende der Welt, das ist alles gar nicht so gefährlich, dann wird es mir auch leichter fallen, das mit meinen Kindern zu machen. Also das, wenn ich das einmal sagen darf, weil ich kriege immer Gänsehaut, das ist durch Zufall entstanden. Ich sage ja immer, ich bin für Erwachsene da, ihre Kindheit aufzuarbeiten. So. Dass ich dachte, das wäre unsere Mission. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, es kam immer wieder mal Coaching-Teilnehmer zu mir, die Eltern sind, die dann gesagt haben, ey, weißt du was, Mann, ich bin für mich gekommen, aber weil meine Themen jetzt anders sind, kleiner sind, wie auch immer, entspannter sind, kann ich ganz anders auf meine Kinder eingehen. Und ich habe schon wieder Gänsehaut, weil ich dann irgendwie gedacht habe, krass, was ist, wenn meine Mission gar nicht unbedingt ist, Erwachsenen ihre Kindheit aufzuarbeiten, sondern der nächsten Generation zu erlauben, eine angemessene Kindheit zu haben. Und das können wir halt machen. Und das machen, das finde ich ganz geil. Das sagen auch viele unter meinen Social-Media-Videos. Sagen, ich bin der Erste in meiner Kette. Oma war verkorkst, Papa war verkorkst und ich habe mir Hilfe geholt. Mega. Also they break the chain quasi. Finde ich total cool.
Du hast es gerade schon angesprochen und du redest ja Vätern, also Menschen, beziehungsweise eben, wir sind hier beim Papa Podcast, also bei Vätern, ihre Kindheit aufzuräumen. Aufzuräumen ist negativ behaftet, eher zu sortieren, sagen wir mal so. Wie geht man das denn am besten an, dieses Breaking the Chain?
Kommt natürlich immer drauf an, was bei mir los ist und wie stark das ausgeprägt ist. Manchmal reicht es schon. Also das ist vielleicht für die Zuhörer jetzt auch interessant. Manchmal reicht es sich schon, Klarheit zu haben. Ach, guck mal, damit bin ich nicht geboren, sondern ich habe darauf so reagiert und bin so geworden, weil mit mir damals umgegangen ist. Wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, reicht diese Klarheit manchmal aus. Ja. Aber was ich grob, also wenn wirklich was zu tun ist, würde ich immer wie folgt rangehen. Also als erstes würde ich gucken, was gibt es eigentlich für eine Kindheitsprägung? Weil es gibt aus meiner Sicht, gibt es nur 11. Ja, ein paar Beispiele sind dafür Unzulänglichkeitsprägung, also das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht in Ordnung zu sein. Wir können aber, wenn ihr wollt, auch nochmal genauer darauf eingehen. Ich mache es jetzt erstmal überblicksartig. Es gibt auch eine Unterwerfungsprägung, wo ich mich immer zu doll anpasse, was die anderen wollen, wo ich Angst habe vor Konflikten. Ja, vielleicht habe ich eine Verlassenheitsprägung, wo ich Angst habe, alleine zu enden, wieder einen Verlustschmerz zu erleiden. Also es gibt halt aus meiner Sicht 11 Stück. Und was man immer macht als erstes, ist zu gucken, was habe ich denn? Logischerweise, ist wie beim Arzt. Ne, guckt auch erstmal, was glaube ich, was da ist. So. Dann im zweiten Schritt gucke ich für meine Prägungen, wo kommt es her? Weil die These ist, wir sind damit nicht geboren. Aber was auch das Gute ist, also wenn die Annahme ist, ich habe das irgendwo durch bestimmte Erfahrungen aufgesammelt. Also zum Beispiel, nehmen wir mal bei der Unterwerfungsprägung, immer wenn ich aus der Reihe getanzt habe, wurde ich vielleicht angeschrien oder gehauen oder mir wurden Privilegien entzogen oder Mama hat mit mir 5 Tage nicht geredet. Das sind alles psychologische Bestrafungen. Und dann kann es sein, dass ich dort gelernt habe als Kind. Für meine Bedürfnisse einstehen ist vielleicht gar nicht so schlau, weil das endet immer schlecht. Vielleicht muss ich eher lernen, auf die Bedürfnisse der anderen zu blicken. Das sind dann nämlich meistens die Leute, die extrem empathisch werden, weil sie immer die Schwingung von Mama und Papa wahrnehmen mussten. Das heißt, die These ist, das wird irgendwo durch Erfahrung unfreiwillig aufgesammelt. Und das Gute ist aber, wenn ich das aufgesammelt habe, dann kann ich es auch wieder loslassen, weil es sind ja nicht meine Gene. So, das ist also Ursprungssituation. Dritter Schritt, der dann folgen muss, aus meiner Sicht, ist die Entmachtung. Entmachtung heißt, wir heben das emotionale Gewicht von dieser Sache weg. Ich weiß noch, dass ich immer bestraft wurde. Das löst aber nicht mehr die gleiche emotionale Reaktion, also diese Angst in mir aus. Ja? Danach, im vierten Schritt, kommen wir zu dem, was wir anfangs schon besprochen haben, und zwar zu den Glaubenssätzen. Und jetzt kommt vielleicht nochmal ein Punkt, der wird da draußen normalerweise nicht genannt. Da draußen wird häufig in YouTube-Videos und Co. gesagt, wenn du Probleme hast, musst du an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Und ich sage euch, absolut, stimmt auch. Aber ich behaupte mal, auch viele von den Zuhörern erkennen eine Sache. Und zwar, wenn ich das schon mal probiert habe und ich habe vielleicht schon mal Affirmationen probiert und habe mich vor den Spiegel gestellt und gesagt, ich schaffe das, ich bin in Ordnung, ich bin begehrenswert, was auch immer so meine Themen sind, dann kann es sein, dass ich bei der einen oder anderen Sache, wenn ich das sage, habe ich so dieses Ding, irgendwie fühle ich das nicht. Irgendwie glaube ich mir selber nicht. Und ich kann euch sagen, zumindest aus meiner Sicht, woran das liegt. Ich bringe da immer gerne eine Metapher rein. Stell dir mal vor, wir haben eine Blume, wir wollen, dass die wächst. Ja? Was kann ich machen, damit die wächst? Ich kann der vielleicht Sonnenlicht geben und Wasser. Und das, Sonnenlicht und Wasser sind unsere Glaubenssatzübungen. Also die sind wichtig und die funktionieren auch. Aber was ist denn, wenn diese Blume auf einem noch total giftigen Boden steht, einem toxischen Boden? Bringt das dann wirklich was, wenn ich dann Wasser und Sonnenlicht draufwerfe? Höchstwahrscheinlich nicht. Und dieser Boden, den quasi gesund zu machen, das ist das, was wir in dieser Metapher in der Entmachtung machen, also in der Prägungsarbeit. Und deswegen funktioniert aus meiner Sicht die Glaubenssatzarbeit erst, wenn wir die Prägungen kleiner gemacht haben und dann die Glaubenssätze bearbeiten. Ich sage immer, das ist dann immer noch Arbeit, aber dann ist es realistischer. So, und der letzte Schritt vielleicht mal ganz kurz ist dann die Verhaltensänderung. Weil die innere Arbeit ist ganz wichtig, aber ich muss das auch in die äußere Welt übersetzen können, Ich muss dann auch mich anders mal verhalten. Wenn ich mich nie getraut habe, Grenzen zu setzen, muss ich mal eine Grenze setzen. Wenn ich ständig jeden Tag 27 Mal eine Kontrollfrage gestellt habe, liebst du mich noch? Dann muss ich das mal lassen, damit ich dadurch lerne, guck mal, neue Referenzerfahrung, die Welt geht nicht unter. Und das ist der Prozess aus meiner Sicht, der funktioniert.
Du hast ja gerade schon gesagt, das ist Arbeit. Ich finde auch, das hört sich ziemlich anstrengend an, vielleicht auch schmerzhaft. Was würdest du denn Hörern sagen, die das jetzt scheuen, die diesen Aufwand scheuen?
Ihr müsst das nicht machen.
Das ist lass einfach. Das, zu viel Arbeit.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Die Frage, man muss nicht seine Kindheit zwingend aufarbeiten. In der Psychologie fragen wir uns ja häufig, was ist normal, was ist nicht normal, was ist okay, was ist nicht okay. Und Handlungsbedarf besteht dann aus meiner Sicht oder auch aus psychologischer Sicht, wenn entweder ich oder andere unter meinen Themen leiden oder ich oder andere unter den Themen gefährdet sind. Das heißt, ich habe Themen und meine Kinder leiden oder da total darunter, dann sollte ich mal gucken, ob ich das nicht ändere. Aber wenn weder ich noch andere leiden oder gefährdet sind, habe ich nichts zu tun. Und deswegen, ja, das ist Arbeit. Also die Coaching-Teilnehmer sagen auch immer, ja, das war schon was. Also so der Konsens ist immer, am Anfang wirkte es wie mehr und anstrengender als gedacht. Und am Ende wirkte es wie, ging doch schneller als gedacht. Also ja, das ist Arbeit. Und man muss sich aber, glaube ich, fragen, man zahlt immer einen Preis. Wenn ich jetzt nichts mache und ich vermeide oder ich schieb solche Sachen weg, dann zahle ich den Preis von wiederkehrenden Problemen. Weil das sind die Symptome von Kindheitsprägung. Wenn ich wiederkehrende Gefühle habe, die ich nicht will, wiederkehrende Verhaltensweisen, zum Beispiel ich lüge immer wieder, obwohl ich das nicht möchte, ich halte Leute immer auf Abstand, kann mich nicht einlassen, obwohl ich das nicht möchte. Der Preis, den ich zahle für eine Kindheit, die ich nicht aufarbeiten möchte, sind wieder keine Probleme. Möchte ich mit dem Preis bezahlen oder möchte ich mit dem anderen Preis bezahlen? Ich stecke da jetzt ein halbes Jahr Arbeit rein und habe dann aber im besten Fall ein komplett anderes Leben. Muss man sich einfach selber fragen.
In der Kindheit, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube so, die ersten Erinnerungen oder die Erinnerungen, an die ich mich irgendwie erinnern kann, die sind dann so ab 4, 5. Ich weiß nicht, ich glaube, da geht das mit dem Bewusstsein und los. Das jetzt sagt man ja aber auch immer gerne, die ersten 3 Jahre des Kindes prägen einen am meisten. Blöd nur, dass man sich da nicht mehr daran erinnern kann. Ja. Wie ist es denn mit so Themen, Dingen, die einem genau in diesen 3 Jahren oder in den Anfangsjahren widerfahren sind, an die man sich nicht erinnern kann, die einen vielleicht aber charakterlich, ne, also ich denke mal an meine Seerose, die so tief unten an der Wurzel stecken, dass ich sie gar nicht mehr sehen kann. Wie kommt man denn da dran oder wie geht man damit um?
Also ich sage mal, es ist sehr suboptimal, aber das ist gar nicht so selten. Also Klassikerbeispiel ist, ich bin 1,5 Jahre, bin in der DDR aufgewachsen oder selbst wenn es nicht in der DDR war. Und mit 1,5 Jahren musste ich irgendwie ins Krankenhaus und wurde dann 4 Wochen im Krankenhaus gelassen und meine Mutter durfte eine halbe Stunde am Tag besuchen kommen. Aus psychologischer Sicht eine Vollkatastrophe. Ja? Also wirklich, also boah, das könntest du heute nicht mehr machen. Da würdest du ins Gefängnis für kommen, ja. Aber es wusste man früher nicht besser. Das höre ich regelmäßig. Und daran kann man sich einfach nicht erinnern. Und ich weiß, dass zum Beispiel eine Hypnose wird dann einfach quasi imaginiert. Stell dir mal vor, du bist dieses kleine Kind und so weiter und so fort. Und wir machen was Ähnliches. Und das basiert auf folgender Erkenntnis. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen tatsächlicher Wahrnehmung, also das, was ich gerade sehe oder erlebe, Erinnerung und Vorstellung. Ich gebe euch ein Beispiel. Heute bin ich im Auto unterwegs und jemand schneidet mich total, bringt mich in Gefahr, macht mich total wütend. Ja, ich nehme wahr, ich erlebe, macht mich wütend. Wenn ich das abends am Armbrusttisch Schatzi erzähle, kann es sein, dass ich nochmal so wütend werde. Dann erlebe ich das gerade? Nein. sondern ich erlebe das vor meinem inneren Auge. Das ist die Erinnerung. Und die These ist quasi, wenn man die gleiche Detailtiefe hätte, können sowohl die Wahrnehmung als auch einfach die Erinnerung das Gleiche in uns an Emotionen auslösen. Das machen wir uns auch in der Entmachtungsarbeit zunutze. Das Gleiche gilt aber auch für Imagination. Kennt ihr das? Wir stellen uns manchmal Dinge vor, vielleicht haben wir so einen Konflikt mit einem Mitarbeiter oder einem Nachbarn und da sind bestimmte Gespräche noch gar nicht, haben noch gar nicht stattgefunden. Aber wir spielen die schon in unserem Kopf vor. Und was ist, wenn er das sagt? Und das wirkt mich eventuell auf. Ja, weil auch einfach Vorstellung, wenn es nicht mal eine Erinnerung ist, hat das Potenzial, Gefühle auszumitteln. Und wenn wir leider uns nicht erinnern können, an was prägend war, dann machen zumindest wir das bei uns so. Wir sagen den Teilnehmern auch, guck mal, wenn irgendjemand dabei war, Mama oder die Nachbarin oder die Tante, lass dir mal bitte viel Kontext geben, woran die sich noch erinnern. Und dann stellst du dir das vor, so gut wie möglich, als wärst du da drin. Und wie ich auch anfangs gesagt habe, ist nicht optimal, aber ist besser, als das gar nicht zu machen. So, und so gehen wir daran. Also es ist wirklich nicht mega geil, so, ha, cool, ist nicht mehr da. Aber es ist faktisch so, die meisten Erinnerungen bleiben erst erhalten ab 3, 4 bei den Kindern.
Okay, also muss man im Grunde in den Austausch und in die Auseinandersetzung vielleicht mit der Mutter oder dem Vater gehen, wenn man da dran will.
Also wenn die dafür offen sind, viele sind dafür ja nicht offen.
Ja.
Und dann, also wir arbeiten halt immer das mit dem, was da ist.
So. Okay, Ramon, ich habe noch viele Fragen, darf aber nur noch eine stellen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Aber die finde ich auch total interessant. Du hattest am Anfang unseres Gesprächs schon von den Weltkriegen gesprochen, von den beiden, in denen ja unsere Väter oder vielleicht die Großväter größtenteils noch involviert waren. Inwieweit tragen sich diese Erlebnisse und Erinnerungen, negative Erinnerungen, heutzutage noch fort in den neuen Generation?
Das ist so unglaublich vielschichtig. Da könnte ich jetzt, glaube ich, auch noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Aber wir haben ja begonnen wir haben irgendwo drin ja schon mal gesagt, wir sind in jedem Lebensalter prägbar. Und natürlich ist sowas, also eine traumatische Erlebnis, also Erfahrung, wie ein Krieg, ist natürlich auch total prägend. Und jetzt kommt natürlich darauf an, wie mich das geprägt hat. Ja? Habe ich zum Beispiel, weil ich selber Soldat war, dort Dinge gemacht, wo ich mich heute schäme, dann komme ich als eine bestimmte Person wieder zurück. Habe ich vielleicht aufgrund eines Krieges Hunger gelitten, bin ich anders geprägt und werde aber auch das wieder in Zukunft mittragen. Also wenn ich mir jetzt mal so einen stereotypischen, sehr traumatisierten Veteran nehme, der vielleicht gar keinen richtigen Zugriff mehr hat auf seine Emotionen, häufig gedanklich abwesend ist und dann auch aus dem Nichts mal mit Ausrastern reagiert. Was bedeutet das für die Kinder? Also ich fühle mich vielleicht nicht gesehen. Papa ist nicht da, hat Papa kein Interesse. Dafür kann er da eigentlich gar nichts, aber das ist ja das, was unter Umständen in den Kindern vorgeht. Dann, ich darf ja nichts falsch machen, weil Papa sonst vielleicht aggressiv wird, ausrastet. Und daraus kann zum Beispiel von den beiden Prägungen, die ich vorher genannt habe, dieses Papa interessiert sich nicht, bin ich nicht in Ordnung, kann negativ auf die Unzulänglichkeitsprägung einzahlen. Papa rastet aus, wenn ich irgendwas falsch mache, kann ich Angst davor bekommen, was falsch zu machen, kann ich eine Unterwerfungsprägung bekommen. Ja. Und das Interessante ist ja, es gibt ja dieses Konzept Kriegsenkel, was quasi impliziert, dass das nicht nur an eine Generation weitergeht, sondern an die nächste. Jetzt stellt euch vor, weil der eigentliche Vater total kalt und oder streng und dominant ist, wird der Sohn vielleicht sehr unterwürfig. Das meine ich jetzt nicht mal bewerten, sondern im Sinne der Unterwerfungsprägung. Ja, passt sich immer an und hat Angst, Konflikte einzugehen und sagt immer ja, obwohl er nein meint. Der wird seine Kinder auch prägen, auf eine andere Art und Weise, als es der Opa getan hat. Aber die Erfahrung des Opas prägen den Vater und der prägt seine Kinder aufgrund dessen auch, nur anders. Und deswegen machen, gibt es quasi Prägungen auf individueller Ebene. Es gibt aber natürlich Prägungen auch auf gesellschaftlicher Ebene. Durch Kriege, Genozide und was es nicht, also Verfolgungen, was es nicht alles gab. Ich sag euch, das ist eine Behauptung. Habe ich keine Daten für. Aber ich behaupte, meine Familie kommt aus der DDR, deswegen kann ich da so ein bisschen reinfühlen. Ich behaupte, das ganze Thema DDR war eine riesige prägende Erfahrung für eine ganze, also für Generationen.
Fühle ich, bin auch Zonenkind. Dann mache ich mal die letzte Frage.
Ist schwierig jetzt, ne? Mit diesem Abschlusssatz und diesen dieser Hausaufgabe sozusagen, die uns Ramon da mitgegeben hat. Aber ja, wir kommen ja nicht drum rum, Flo. Schieß raus.
Ja, aber vielleicht kann man das ja wunderbar miteinander verbinden, finde ich. Also da ist viel Interpretationsspielraum. Und zwar geht es um unsere letzte Frage, die wir ja allen Gesprächspartnerinnen immer stellen. Wir haben ja eine Playlist auf Spotify, die echte Papas-Playlist, wo wir immer Songs hinzufügen. Und du, Ramon, hast die Gelegenheit, dort auch einen Song drauf zu packen, der dir in den Sinn kommt. Ich hätte jetzt bei den letzten Sätzen, die du gesagt hast, sofort ein paar Songs, aber ich bin ja nicht du.
Oh, ich wette, jeder Podcast-Teilnehmer, sie steht so da und denkt sich, boah, was will ich da reinmachen? Ich bin immer ein Freund von was Positivem. Muss das was Positives sein?
Das hast du. Nein, hat keiner von uns gesagt.
Ja, ich habe sofort gesagt. Ich habe intuitiv ein Lied. Ah, das ist aber so, das zieht einen so runter. Weiß ich nicht.
Aber diese Folge ist tatsächlich irgendwie, das ist ja jetzt keine Happy-Folge, die wir hier machen. Also man setzt sich mit sich und seiner Kindheit auseinander und wir haben ja schon bemerkt, dass das durchaus schmerzhaft sein kann. Also insoweit kann der Song jetzt auch in die Richtung gehen. Wir wissen ja, dass wenn man dann die Auseinandersetzung eingegangen ist, es befreiend ist. Aber insoweit...
Also pass auf, ich sage euch jetzt das, was mir vorhin gekommen ist, weil wir gerade so über Väter gesprochen haben. Kennt ihr dieses Lied? Ist das die dritte Generation von damals? Irgendwie Vater...
Oh ja. Ja.
Das ist schon hardcore.
Ende der 90er.
Ja, ja. Witzigerweise fand ich das Lied cool, ohne genau verstanden zu haben, was er da eigentlich singt. Aber Jungs, ich würde da gerne nochmal, es gibt so viele geile, positive Lieder, die auch passen zum Thema Kindheit und Erziehung und Aufwachsen. Ich würde euch gerne was Positives zur Verfügung stellen.
Kannst du uns gerne nachreichen, kein Ding.
Ja. Ramon, genau, dann machen wir das hier, diese Folge mit einem Cliffhanger. Also wir nehmen zwei Songs, einen Song hast du ja gerade schon genannt und den zweiten Song erfahren alle Hörer und Hörerinnen, wenn sie auf Spotify gehen und sich die echte Papas-Playlist anschauen. Dort wird die ominöse, bisher noch geheimnisvolle zweite Song von Ramon dann zu finden sein. So lösen wir das jetzt, oder? Ja, und jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung zum Ende hin. Also, wir sprachen gerade von der echten Papas-Playlist bei Spotify. Die könnt ihr abonnieren, genauso wie unseren Podcast natürlich. Und darüber würden wir uns total freuen. Erscheint 14-tägig, alle 14 Tage mit einem neuen Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin. Und downloadet gern die Folgen, hört sie euch an, liked sie mit 100 Sternen und stellt uns gerne Fragen oder nennt uns weitere Gesprächspartner, wenn ihr Lust habt. Und die E-Mail dazu weiß der Flo.
Genau, das geht immer an podcast@echtepapas.de.
Genau, das war der erste Teil der Werbung. Und der zweite Teil der Werbung geht an dich, Ramon. Wenn jetzt jemand gesagt hat so, oh, ich habe da auch noch eine Baustelle oder das Thema interessiert mich, jetzt vielleicht nicht für mich, sondern vielleicht für meinen Vater. Wo von dir erfährt man mehr im Netz? Wie lautet deine Homepage? Auf welchen Social Media Accounts bist du umtriebig? Was sind deine nächsten Projekte?
Ja, also gute Frage. Ich glaube, die zentrale Anlaufstelle ist immer die Homepage, also ramon-schlembach.de. Ramon-schlembach.de. So, das ist ein guter Punkt. Aber wenn man wirklich jeden Tag Impulse will, machen die Kurzvideoplattformen Sinn. TikTok, Instagram, auch Facebook. Und wenn man detaillierte Inhalte will, dann macht YouTube halt voll Sinn, weil da sind meine Videos länger. Aber vielleicht noch eine Sache, weil da kriegen wir als Feedback immer, das ist ein geiler Einstieg. Tatsächlich haben wir, weil du ja vorhin auch gesagt hast, ist aber ganz schön viel Arbeit. Wir haben eine Möglichkeit, wie die Leute erstmal auschecken können, was ist denn da? Tatsächlich haben wir einen Minikurs erstellt, der heißt Verstehe dein inneres Kind. Und da geht es nur darum, dass ich den Teilnehmern beibringe, welche 11 Prägungen gibt es eigentlich? Wie entstehen die in der Kindheit? Wie drücken die sich mir und jetzt aus? Und die ich stelle dort Fragebögen zur Verfügung, wo jeder für sich rausfinden kann, was habe ich eigentlich unter Umständen für Prägung? Und das schätzen die Leute sehr. Und das findet man, wie findet man das am besten eigentlich? Unter kind.ramon-schlembach.de.
Super. Also eine schöne Verlängerung für all diejenigen, die gesagt haben, die Folge hier ist schön und gut, aber ich brauche mehr Input. Dann auf deine Website gehen, TikTok oder YouTube.
Ganz genau.
Oder in 14 Tagen die nächste Folge der echten Papas anhören. Dann allerdings mit einem neuen Thema. Gut. Okay. Yeah. Ramon, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns da mal so Insights gegeben hast. Und ich hoffe, bei dem einen oder anderen ist was hängen geblieben und vielleicht geht ja auch was in Gang. Also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt.
Das hat mir auch so, oder?
Ja.
Gut. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Schön, dass du da warst.
Sehr gerne. Dich sehen wir dann vielleicht bei TikTok oder Instagram oder YouTube und alle anderen hören wir in 14 Tagen wieder. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut.
Danke.
Tschüss.
Ciao.